Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Digitalvorlesung Physikalische Chemie 1, jetzt mit deren siebter Lehreinheit mit dem Titel U und H als thermodynamische Werkzeuge. Wir haben uns in unserer letzten, in der sechsten Lehreinheit mit dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik befasst und haben eine der ganz zentralen thermodynamischen Zustandsfunktionen kennengelernt, die innere Energie, die uns etwas über den, wie der Name schon sagt, inneren, also wir können sagen chemischen Energieinhalt von Systemen ausdrückt. Wir haben gelernt, dass diese Größe gemäß des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik in Form von Arbeit und Wärme zwischen System und Umgebung, also wir können auch sagen zwischen System und anderen Systemen eben in der Umgebung übergehen kann und sich dadurch der innere, also der chemische Energiegehalt des Systems ändern kann. Wenn Arbeit und oder Wärme dem System zugeführt werden, dann nimmt diese Größe innere Energie zu. Und wenn Arbeit und oder Wärme von dem System abgeführt werden auf andere Systeme in der Umgebung, dann nimmt diese Größe in dem System, das wir betrachten, ab. Zum Schluss der letzten Lehreinheit haben wir noch eine Variante dieser Energiefunktion kennengelernt, die Enthalpie. Die ist vor allem für die Chemie in kondensierter Phase wichtig, weil sie besonders für den Fall eines konstanten Druckes, aber nicht konstanten Volumens geeignet ist oder maßgeschneidert ist, dadurch, dass sie der dabei immer auftretenden Druckvolumenarbeit Rechnung trägt, indem die einfach dazu addiert wird zu dem inneren Energieterm. Wir haben an dieser Stelle und auch übrigens eben in der kleinen Einleitung schon mehrfach erwähnt, dass diese Energiefunktionen innere Energie und Enthalpie, abgekürzt durch die Formelzeichen U und H, Zustandsfunktionen sind, weil sie eben den energetischen Zustand eines Systems beschreiben. Und wir haben uns in früheren Lerneinheiten, konkret in der zweiten und vor allem dritten Lerneinheit, schon klargemacht, dass Zustandsfunktionen besondere Funktionen sind. Mathematisch zeichnen sie sich beispielsweise dadurch aus, dass sie als totale, also vollständige Differentiale darstellbar sind, also sprich den Satz von Schwarz erfüllen. Und das bedeutet, dass wir mit diesen Zustandsfunktionen bestimmte mathematische Operationen durchführen können und durch diese rein mathematische Behandlung der Zustandsfunktionen auf neue Formen, auf neue Formelausdrücke kommen können, die uns dann wieder chemisch-konzeptuelle Einsichten vermitteln. Und das wollen wir in der heutigen Lerneinheit tun. Wir werden uns also U und H mal vornehmlich aus mathematischer Perspektive anschauen und dabei, wie gerade angedeutet, eine ganze Menge Konzeptuelles lernen. Konkret werden wir die Funktionen U und H als sehr vielseitige und nützliche thermodynamische Werkzeuge kennenlernen. Deshalb der Titel dieser Lehreinheit U und H als thermodynamische Werkzeuge. Wir haben in der letzten Stunde den Begriff Wärme definiert. Das ist ja eine der Energieübertragungsformen, mit der sich die innere Energie respektive Enthalpie eines Systems ändern kann. Wir haben die Wärme definiert als eine Energieübertragungsform, die zustande kommt durch Temperaturdifferenz oder umgekehrt ausgedrückt, die ihrerseits, wenn sie übergeht, eine Temperaturänderung im System hervorruft. Die Definition, die wir dafür in der vorigen Lerneinheit kennengelernt haben, war Q ist gleich C mal Delta T. Q ist die übertragene Wärmemenge, Delta T ist die damit einhergehende Temperaturdifferenz und C ist eine Proportionalitätskonstante, die wir Wärmekapazität nennen. Wir können diese Gleichung auch in differenzieller Form ausdrücken. Das ist in den Gleichung 73 in unserem Skript dargelegt. Da schreiben wir dann nicht Q, sondern ein infinitesimal kleines Q, also Delta Q mit einem kleinen gekringelten Delta. Das drückt also eine infinitesimal kleine Änderung einer Prozessgröße an, in unserem Fall Q, ist gleich C mal dt. dt ist jetzt das infinitesimal kleine Delta t. Und dabei ist mit Delta jetzt der große griechische Buchstabe Delta, also das Dreieck gemeint. Das, wenn es sehr klein wird, zu einem d wird, dt. Wir schauen da jetzt mal auf die Proportionalitätskonstante, die Wärmekapazität. Wir haben uns in der letzten Lerneinheit schon kurz mit einem Satz klargemacht, was Wärmekapazität ist. Wie das Wort das nahelegt, ist das die Kapazität eines Stoffes, Wärmemengen aufzunehmen oder abzugeben. Das ist also so eine Art Wärmespeicherfähigkeit. Mit Blick auf Gleichung 73 wird uns auch schon sofort klar, was das mathematisch bedeutet. Wenn ich eine große Wärmemenge beispielsweise einem System zufüge und das System hat eine große Wärmekapazität, dann ist ganz trivialerweise nach Gleichung 73 das dt klein. Wenn also das System eine große Wärmespeicherfähigkeit hat, kann es eine große Wärmemenge aufnehmen, ohne dass es dabei großartig seine Temperatur ändert. Und umgekehrt. Wir müssen das jetzt streng genommen auf zwei Fälle differenzieren. Die sind Ihnen unterhalb von Gleichung 73 im Skript dargelegt. Das eine ist der Fall für P-konstant, also konstanten Druck. Das andere ist der Fall für V-konstant, also konstantes Volumen. Im Fall konstanten Drucks schreiben wir Gleichung 73 so, dass wir sagen, Delta Q mit kleinem gekringelten Delta ist gleich Cp dt. Das CP, also C mit einem Index P, drückt uns aus Wärmekapazität für den Fall konstanten Drucks. Und wir haben ja ganz am Ende der letzten Lerneinheit schon gesehen, dass in diesem Fall das Delta Q gleich dH ist. Also die Änderung dieser Zustandsfunktion Enthalpie, die entspricht in diesem Fall genau der übertragenen Wärmemenge. Das heißt, wir können das substituieren und wir können dann schreiben, dH ist gleich CP mal dT und das können wir nach CP umstellen. Das heißt, CP ist dH durch TT oder anders ausgedrückt, dH nach dT. CP, die Wärmekapazität bei konstantem Druck, ist also die Ableitung der Enthalpie nach der Temperatur bei konstant gehaltenem Druck. Im Fall eines konstanten Volumens können wir einen analogen Ansatz machen. Da ist dann Delta Q, also wieder das kleine gekriegelte Delta, gleich CV mal dT. CV drückt jetzt aus Wärmekapazität bei konstantem Volumen. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Definition der inneren Energie aus der letzten Lerneinheit vor Augen führen, dU ist gleich Delta Q plus Delta W und uns klar machen, dass das Delta W minus PdV ist, minus, weil wir das immer aus dem System heraus bilanzieren und wenn das System Arbeit an seiner Umgebung verrichtet, dann sinkt dessen innere Energie, deswegen muss das abgezogen werden. Das heißt, dU ist also gleich kleines Delta Q minus PdV. Und wenn V konstant sein soll, und das ist ja der Fall, den wir jetzt betrachten, dann ist dU einfach Delta Q. Das heißt, auch das können wir wieder substituieren in der Ausgangsgleichung und kommen dann drauf, dass dU gleich CV mal dT ist. Auch das können wir wieder nach CV umstellen und dann steht da dU durch dT. Also sprich, dU nach dT ist gleich CV. Die Wärmekapazität CV ist also die Ableitung der inneren Energie nach der Temperatur bei konstantem Volumen. Wir sehen, diese Größen CV und CP sind also sehr verwandt zueinander. Logisch, die drücken ja auch konzeptuell dasselbe aus, sind aber nicht exakt gleich. CP ist die Ableitung von H nach dT bei konstant P. CV ist die Ableitung von U nach dT bei konstant V. Die haben natürlich einen Zusammenhang miteinander. Den können wir uns sehr leicht für den Fall eines idealen Gases klar machen. Das ist in den Gleichung 74 im Skript hingeschrieben. Wir gehen aus von der differenziellen Definition von H und schreiben dH ist gleich dU plus PdV. Das dH auf der linken Seite der Gleichung können wir, nach dem, was wir gerade gelernt haben, ersetzen durch CP dT. Und das dU auf der rechten Seite der Gleichung können wir ebenso nach dem, was wir gerade gelernt haben, ersetzen durch CV dT. Das PdV, was dann noch dazu kommt, ersetzen wir durch die ideale Gasgleichung und schreiben anstelle von PdV NR dT. Und dann können wir das dT überall weglassen, also sozusagen überall durch dT teilen. Und dann bleibt übrig, CP ist gleich CV plus NR. Wenn wir das jetzt noch auf N normieren, also molare Wärmekapazitäten bei konstantem Druck respektive konstantem Volumen ausdrücken, haben wir da stehen, CP molar ist gleich CV molar plus R. Das heißt, CP ist um R, beziehungsweise NR, wenn es nicht molar ist, größer als CV. Da sind wir jetzt erstmal rein mathematisch drauf gekommen. Wir können uns das aber auch konzeptuell relativ leicht klar machen. Wenn wir ein Variablenensemble haben, der Gestalt, dass P konstant ist, aber V nicht konstant ist, also variabel ist, dann wird sich das Material bei Zufuhr einer Wärmemenge ausdehnen. Wir haben es einfach mit thermischer Ausdehnung zu tun. Dabei wird Arbeit verrichtet und diese Arbeit kostet einen Teil der zugeführten Wärmeenergiemenge. Das heißt, der Temperaturanstieg im Material, der auch eintritt, wenn wir Wärme zuführen, ist dann kleiner, ist weniger groß, weil ein Teil dieser zugeführten Wärmemenge für die PdV-Ausdehnung verwendet wird. Und dem müssen wir Rechnung tragen, formell in Gleichung 73, durch eine größere Proportionalitätskonstante, die konkret um einen Summanden R oder N mal R größer ist. Durch genau diesen Zusammenhang, CP minus CV ist gleich N mal R, wurde übrigens im Jahr 1822 durch Joseph-Louis Gay-Lussac die allgemeine Gaskonstante R eingeführt. Und den kennen wir ja schon, nämlich vom Gay-Lussac'schen Gesetz aus unserer vierten Lerneinheit. Später konnte übrigens wiederum ein Franzose, Regnault, die Differenz von CP minus CV noch präziser bestimmen und deshalb wird die allgemeine Gaskonstante R auch nach ihm als Regnault-Konstante benannt. Deshalb trägt hier das Formelzeichen R. In Tabelle 3 im Skript sind Ihnen mal ein paar Zahlenwerte für die Wärmekapazität gegeben. Das ist jetzt für den Fall CP dort aufgelistet, für eine Reihe von Stoffen. Für Argon, Helium, Wasser in seinen drei Aggregatzuständen, CO2 und noch Kupfer, Aluminium, Silber und Zink. Wenn wir mal auf diese Werte gucken, dann fallen uns ein paar Dinge auf. Das erste, was auffällt, ist, der Wert für flüssiges Wasser, der sticht deutlich heraus. Der ist deutlich größer als all die anderen. Der ist 75 Joule pro Mol pro Kelvin. Die anderen sind so im Bereich 20 bis 30. Das heißt, Wasser in flüssiger Form hat eine sehr hohe Wärmekapazität. Wir werden gleich noch in einem Teilchenbild erklären, woran das liegt. Was uns dieser hohe Wert jetzt schon sagt, ist, dass mit Blick auf Gleichung 73 flüssiges Wasser in der Lage ist, viel Wärme zu speichern. Das drückt ja die Wärmekapazität aus. Das heißt, es kann große Wärmemengen Delta Q aufnehmen oder abgeben, ohne dabei großartige Temperaturänderungen dT aufzuweisen. Deswegen haben wir stets mildes Klima am Meer oder an großen Binnenseen. Flüssiges Wasser, wie es im Meer oder in großen Binnenseen vorliegt, kann nämlich genau das tun, kann große Wärmemengen aufnehmen oder abgeben, ohne dass sich dabei die Temperatur großartig ändert. Das sorgt für das milde Klima am Meer oder an großen Seen. Was uns auch auffällt in der Tabelle ist, dass es ein paar Werte gibt, die sich gruppieren. Also ein paar Beispiele für Stoffe, bei denen die Wärmekapazität immer recht ähnlich ist. Im linken Teil der Tabelle 3 fällt uns beispielsweise auf, dass die Werte für Argon und Helium gleich sind. Das sind jeweils 20,8 Joule pro Mol pro Kelvin. Was ist denn die Gemeinsamkeit von diesen Stoffen? Na, das sind einatomige Gase. Also offenbar scheint es einen konstanten, fixen Wert der Wärmekapazität Cp für einatomige Gase zu geben. Im rechten Teil der Tabelle fällt uns auf, dass das auch bei Kupfer, Aluminium, Silber und Zink der Fall ist. Da sind das immer so Werte um 25 rum. Was haben diese Stoffe gemeinsam? Na, das sind alles Metalle. Also scheinen auch Metalle im Festkörperzustand eine fixe, konstante Wärmekapazität aufzuweisen. Das können wir wie folgt erklären. Schauen wir uns zunächst mal die einatomigen Gase an. Wir haben an früherer Stelle in der Vorlesung schon den Energiegleichverteilungssatz erwähnt. Den wollen wir uns jetzt nochmal genau vor Augen führen. Was sagt der aus? Eine Wärmeenergie, die einem Material zufließt, wird ja irgendwie in dessen Teilchen gespeichert. Konkret führt sie zu Teilchenbewegung. Das haben wir ja in der letzten Stunde uns bereit klar gemacht, dass Wärme ungerichtete Teilchenbewegung in einem Material, in einem Stoff erzeugt. Der momentane Grad dieser ungerichteten Teilchenbewegung im Stoff ist dann dessen Temperatur. Was können denn so Teilchen alles für Bewegungen machen? Naja, die können natürlich erstmal in den drei Raumrichtungen sich translatorisch bewegen. Wir sprechen dabei von Translationsbewegung. Wenn die Teilchen selbst noch einen gewissen Aufbau haben, also sprich, wenn es Moleküle sind, die aus mehreren Atomen bestehen, dann können sie aber noch andere Bewegungsformen machen. Sie können auch rotieren und sie können vibrieren, also Schwingungen ausführen. Und je nachdem, wie kompliziert der Molekülaufbau jetzt ist, können wir eine ganze Anzahl von Rotationsachsen und eine große Anzahl von Schwingungsmöglichkeiten finden. Grundsätzlich können die Atome entlang jeder Bindung schwingen und da gibt es dann auch noch verschiedene Formen von Schwingung. Eine Schwingung kann symmetrisch oder asymmetrisch sein. Eine Schwingung kann eine Streckschwingung sein, dergestalt, dass sich die Bindung oszillatorisch verlängert und verkürzt. Es kann aber auch eine Kipp- oder Biegeschwingung sein, dass sich der Bindungswinkel ändert. Der Energiegleichverteilungssatz sagt uns jetzt aus, dass jede dieser Bewegungsmoden, also die Translationsmoden, die verschiedenen Rotationsmoden und die verschiedenen Vibrationsmoden, erstmal grundsätzlich gleichwertig sind. Energie kann mit einem Inkrement von 1/2 nRT auf jeden Freiheitsgrad gespeichert werden. Das heißt, die innere Energie ist grundsätzlich 1/2 mal F mal nRT, wobei F die Anzahl Freiheitsgrade ist. Wir müssen jetzt allerdings noch eine kleine Einschränkung hier vornehmen. Diese Erklärung bis jetzt legt uns nahe, dass diese Freiheitsgrade alle völlig gleichmäßig von Energie angesprochen werden können, sozusagen. Das ist auch im Grunde so. Es ist keiner davon fundamentell verboten. Allerdings hängt die tatsächlichen Beiträge dieser Freiheitsgrade von deren Energieniveaus im Verhältnis zur vorhandenen thermischen Energie ab. Das heißt, wie gut sie zugänglich sind. Wir bewegen uns hier ja jetzt auf einer Einzelteilchenebene. Da ist Quantenmechanik für eine Beschreibung notwendig. In der Quantenmechanik, das werden Sie in der PC 2 und 3 noch lernen, ist Energie immer diskret in Quantenniveaus vorhanden. Teilchen zeichnen sich dadurch aus, dass die Energie nicht kontinuierlich ist, sondern in ganz diskreten Niveaus, also sozusagen wie auf Treppenstufen oder Leitersprossen, vorliegt. Übergänge zwischen diesen Energieniveaus, also sozusagen Quantensprünge, sind möglich beispielsweise durch Absorption oder Emission von elektromagnetischer Strahlung. Wenn wir elektromagnetische Strahlung einstrahlen, dann können wir einen Stoff von einem Energieniveau 1 zu einem Energieniveau 2 hin anregen, wenn die Energie der eingestrahlten Strahlung jetzt genau dieser Differenz entspricht. Und das können wir gemäß der Formel E ist gleich H mal Nü in Nü, also die Frequenz der elektromagnetischen Strahlung, umrechnen. Und das können wir wiederum in eine Wellenlänge umrechnen. Übergänge zwischen diesen Energieniveaus sind auch durch thermische Anregung möglich, aber nur, wenn die so nah zueinander sind oder anders ausgedrückt nicht so weit auseinander sind, dass mit der verfügbaren thermischen Energie RT auch höhere Niveaus überhaupt zugänglich sind. Das heißt, die Sprossen dieser Energieleiter dürfen jetzt nicht ewig weit voneinander entfernt sein, damit höhere Sprossen thermisch in einem signifikanten Maß erreichbar sind. Wenn wir diese verschiedenen Bewegungsmoden der Translation, der Rotation und der Vibration quantenmechanisch beschreiben, das machen Sie noch ausgiebig in der PC2, dann sehen wir, dass der Sprossenabstand bei der Translationsbewegung ganz klein ist. Die Translationsenergie ist also sozusagen ein Energiekontinuum. Quasi sehen wir jetzt gar nicht, dass das da quantifiziert ist. Und auch höhere Zustände sind gut thermisch zugänglich. Bei der Rotationsbewegung ist das schon separierter. Da sind die Sprossen der Leiter schon ein bisschen weiter voneinander entfernt. Der Abstand zwischen zwei Sprossen, also das Delta E, entspricht ungefähr elektromagnetischer Strahlung im Bereich von Mikrowellen. Das heißt, wenn wir Mikrowellenstrahlung auf eine Probe einstrahlen, dann können wir Rotationsübergänge anregen. Bei der Vibrationsbewegung ist das noch separierter. Da sind die Sprossen noch weiter voneinander entfernt. Das Delta E entspricht hier schon Infrarotstrahlung. Das heißt, wenn wir Infrarotstrahlung auf eine Probe einstrahlen, können wir Schwingungsübergänge anregen. Das ist übrigens die Basis von Infrarotspektroskopie, eine Methode zur Strukturaufklärung. Die Schwingung von bestimmten chemischen Bindungen hängt logischerweise davon ab, was das für eine Bindung ist, also was für Atome da dran hängen und ob das jetzt eine Einfach-, Zweifach- oder Dreifach-Bindung ist. Sie ist auf jeden Fall charakteristisch für verschiedene Bindungen. Und das sind dann auch die Delta-Es, ne? Also die Sprossenweiten. Und durch Einstrahlung eines kontinuierlichen Spektrums von IR-Strahlung auf eine Probe werden bestimmte Frequenzen aus diesem Spektrum absorbiert, nämlich die, die solchen Schwingungsübergängen entsprechen. Und das können wir tabellieren und können dann also zuordnen, was für Arten von Bindungen, also sprich, was für funktionelle Gruppen in unserer Substanz enthalten sind. Dadurch können wir Strukturaufklärung betreiben. Für die Wärmekapazität, die wir hier jetzt behandeln, bedeutet das, dass die Beiträge zur Wärmekapazität gemäß des Energiegleichverteilungssatzes vor allem durch Translationsfreiheitsgrade konstituiert sind. Weniger durch Rotationsfreiheitsgrade und noch weniger durch Vibrationsfreiheitsgrade bei moderaten Temperaturen. Wirklich gleichmäßig zugänglich werden die erst im Limit sehr hoher Temperatur. In einem einatomigen Gas, also wir können quasi sagen in einem idealen Gas, gibt es nur drei Translationsfreiheitsgrade. Einatomige Teilchen können keine Schwingungsbewegung ausführen. Worum sollen die denn da schwingen? Die haben gar keine Bindung. Und die können auch keine Rotationsfreiheitsgrade ausüben. Kurze Fußnote hier, jetzt könnten Sie denken, wieso? Ein Atom kann ich mir doch als Kugel vorstellen und eine Kugel kann doch auch um ihre eigene Achse rotieren. Die hat ja dann sogar unendlich viele Achsen. Dann kann sie quasi um unendlich viele Achsen sich drehen. Hier laufen wir jetzt Gefahr, was uns oft passiert, wenn wir so klassische Bilder, klassische Analoga versuchen auf die Quantenmechanik, also auf die Teilchenebene zu übertragen. Für eine makroskopische Kugel geht das in der Tat. Die kann in der Tat um sich selbst rotieren. Bei quantenmechanischen Kugeln, also sprich Atomen, geht das aber nicht. Wie Sie in der PC2 und PC3 noch lernen werden, liegt das darin, dass das quantenmechanische Trägheitsmoment für so eine Rotationsbewegung unendlich hoch ist. Aber da brauchen Sie wirklich Quantenmechanik für. Das wollen wir an dieser Stelle jetzt einfach mal so hinnehmen, ohne Begründung. Wir können deshalb festhalten, einatomige Gase führen nur Translationsbewegung aus, haben also nur drei Freiheitsgrade. Das heißt, gemäß des Energiegleichverteilungssatzes U ist gleich 1/2 mal F mal NRT, haben wir es hier mit 1/2 mal 3 mal NRT zu tun, also 3/2 NRT. Und da die Wärmekapazität CV nichts anderes ist als die Ableitung davon nach der Temperatur, fällt aus dieser Gleichung einfach das T weg. Das heißt, CV ist 3/2 NR. Wie wir auch gerade schon gesehen haben, ist CP genau um 1 R größer als CV. Das heißt, CP ist dann 5/2 NR. Und dieser Wert entspricht bei Raumtemperatur 20,8 Joule pro Mol pro Kelvin. Das ist genau das, was im linken Teil von Tabelle 3 steht. Was ich Ihnen hier erzählt habe, ist übrigens Gleichung 75 in unserem Skript. Mehratomige Gasmoleküle, wie zum Beispiel CO2, was da auch in der Tabelle gelistet ist, die können jetzt auch schwingen und rotieren. Die haben also weitere Freiheitsgrade. Die sind nicht alle gleichermaßen angeregt, wie gerade erwähnt, aber einige davon sind schon angeregt und das erhöht dann die Wärmekapazität. Kurze Fußnote in diesem Kontext. Die Fähigkeit, Vibrationsübergänge durch Absorption von IR-Strahlung zu vollziehen, macht einige dieser Gase treibhausaktiv. Am Ende der letzten Stunde habe ich ja kurz so den Treibhauseffekt in 3 Minuten quasi erklärt. Die Erdoberflächentemperatur kommt durch ein Strahlungsgleichgewicht zustande. Die Erde bekommt Strahlungsleistung ab von der Sonne, also die Tagseite der Erde, wird dadurch auf eine bestimmte Temperatur gebracht und strahlt dann ihrerseits als ein sogenannter Schwarzkörperstrahler elektromagnetische Strahlung ab und die liegt im IR-Bereich des elektromagnetischen Spektrums. In einem Gleichgewichtszustand muss die eingestrahlte gleich der ausgestrahlten Strahlungsleistung sein. Und das können wir relativ einfach bilanzieren mit den Gesetzen für Schwarzkörperstrahlung und die Formel nach T umstellen. Und dann kommt daraus, dass ein Strahlungsgleichgewicht vorliegt für eine Erdoberflächentemperatur von minus 18 Grad Celsius. Nun hat die Erde aber eine Atmosphäre und in dieser Atmosphäre befinden sich Gase, die Vibrationsübergänge zeigen können durch Absorption von IR-Strahlung. Das führt also dazu, dass ein Teil der Richtung Weltall abgestrahlten IR-Strahlung eben nicht ins Weltall gelangt, sondern in diesem System Erde plus Atmosphäre erhalten bleibt. Und dieser sogenannte natürliche Treibhauseffekt hat die Erde auf eine angenehme Erdoberflächentemperatur im Mittel auf 15 Grad Celsius gebracht. Und erst dadurch konnte sich überhaupt Leben entwickeln. Hätte die Erde diese minus 18 Grad Celsius, wäre sie vollständig mit einem Eispanzer vergletschert. Und hätte dann übrigens eine komplett weiße Farbe angenommen und hätte dann übrigens auch einen Großteil des eingehenden Sonnenlichts direkt ins Weltall diffus zurückreflektiert. Durch den natürlichen Treibhauseffekt ist aber die Erdoberflächentemperatur gestiegen auf diese angenehmen im Mittel 15 Grad Celsius und das machte Leben auf dem Planeten möglich. Durch Einbringung von zusätzlichem CO2 durch den Menschen, das durch den Menschen freigesetzt wird durch Verbrennungsprozesse von fossil gespeicherter Energie, die zuvor durch den Menschen aus dem Erdmantel herausgebuddelt oder herausgepumpt wurde, erhöht sich die Menge CO2 jenseits der durch natürlichen Kreisläufe auf lange Zeit den stabilisierten 280 ppm auf im Moment so ca. 400 ppm und erzeugt dadurch weitere Absorptionsfähigkeit für IR-Strahlung und das erzeugt eine weitere Zurückhaltung der von der Erde ansonsten ins Weltall abgestrahlten Wärmestrahlung. Und dadurch wird es wärmer auf dem Planeten. Kurz an dieser Stelle noch zum herausragend hohen Wert von flüssigem Wasser in Tabelle 3. Den können wir auch verstehen, wenn wir uns klar machen, dass Wassermoleküle nicht nur mehrere Möglichkeiten für Schwingung und Rotation haben. Beim Wasser ist es übrigens die gewinkelte Molekülgestalt, die da noch mehr Möglichkeiten einräumt, als es beim CO2 der Fall ist. Sondern auch, dass Wasser in der flüssigen Phase eine sehr geordnete Mikro- oder Nanostruktur hat. Ein Netzwerk aus Wasserstoffbrückenbindungen, die Wassermoleküle zueinander verbrücken und so eine Art diamantartige Clusterstruktur bilden. Auch entlang dieser Bindungen ist beispielsweise Vibration möglich und das gibt dem flüssigen Wasser weitere Möglichkeiten zur Energiespeicherung und erhöht demgemäß den Wert für die Wärmekapazität. Auch für die im rechten Teil der Tabelle aufgelisteten Metalle können wir eine Erklärung finden, wieder aufgrund des Energiegleichverteilungssatzes. In einem Metallgitter haben wir keine Translationsfreiheitsgrade. Die Atome sitzen ja fest auf Gitterplätzen. Es gibt deshalb auch keine Rotationsfreiheitsgrade. Aber es gibt Schwingungsfreiheitsgrade in die drei Raumrichtungen. F ist also 3. Aber Moment, es ist sogar noch größer, denn bei der Schwingung haben wir immer eine Umwandlung von potenzieller in kinetische Energie vorliegen. Eine Schwingungsbewegung zeichnet sich dadurch aus, dass beispielsweise am Nulldurchgang der Schwingung die kinetische Energie sehr hoch ist, die potenzielle Energie aber null. An den Umkehrpunkten der Schwingung das Umgekehrte gilt. Da ist die potenzielle Energie sehr hoch, aber dafür die kinetische Energie null. Und so werden ständig kinetische und potenzielle Energie ineinander umgewandelt und summieren sich zur Gesamtenergie. Die ist konstant bei der Schwingung. An manchen Punkten der Schwingungsbewegung wird sie mehr durch die kinetische und an anderen Punkten der Schwingungsbewegung wird sie mehr durch die potenzielle Energie konstituiert. Insgesamt sind diese beiden Beiträge in Summe aber gleich und ergeben die Gesamtenergie. Das heißt, wir müssen diese drei Freiheitsgrade jetzt noch mit 2 multiplizieren, weil jeder davon mit einem kinetischen und mit einem potenziellen Energiebeitrag einhergeht. Das heißt, die effektive Anzahl Freiheitsgrade ist 2 mal 3, also 6. Das heißt, die innere Energie ist dann 6 mal 1/2 mal nRT, also 6 halbe nRT, also 3 nRT. Wieder können wir das einfach in eine Wärmekapazität übersetzen, indem wir es einfach nach T ableiten. So ist ja die Wärmekapazität definiert. Und dann wird daraus 3 NR. Das ist jetzt übrigens der Wert sowohl für CV als auch für CP, denn im Festkörper haben die nicht den Unterschied von N mal R. Das haben sie im Gas. Wir werden das in gut 10 Minuten, so um Minute 36 dieses Streams herum, auch nochmal begründen, warum das so ist. Und wenn wir diesen Wert jetzt ausrechnen, dann kommt daraus 24,9, also ungefähr 25 Joule pro Mol pro Kelvin. Genauso wie wir es im rechten Teil von Tabelle 3 auch gefunden haben. Dieser Zahlenwert, der im Limit hoher Temperaturen erreicht wird, ist universell, nicht nur für Metalle, sondern für alle elementaren Festkörper. Das wird Dulong-Petit-Regel genannt. In der Praxis liegt jedoch vor dem Erreichen dieses Hochtemperaturlimits ein Phasenübergang von der festen in eine flüssige Phase. So erreicht beispielsweise festes Wasser, also Eis, kurz vor seinem Schmelzen lediglich eine molare Wärmekapazität von 4,2 R, während theoretisch bei 3 Atomen in dem Molekül 3 mal 3, also 9 R möglich wäre. Wir haben mit dieser Diskussion der Wärmekapazität Also schon eine erste Bedeutung von partiellen Ableitungen dieser Energiefunktion U und H kennengelernt. Wir wollen diesem Faden weiter folgen und uns weitere partielle Differentialquotienten von U und H mal anschauen. Sprich, wir wollen uns den Umstand zunutze machen, dass U und H Zustandsfunktionen sind, demgemäß als totale Differentiale darstellbar sind. Und das wird uns, wie wir jetzt im Folgenden sehen werden, nützliche Werkzeuge an die Hand geben. Wir beginnen mit einer Diskussion der Zustandsfunktion U, die vor allem bei Gassystemen maßgeblich von den Zustandsvariablen V und T abhängt. Da können wir uns, wie das in Gleichung 77 getan ist, einfach mal rein mathematisch das totale Differential hinschreiben. dU ist dann gleich dU nach dt mal dt plus dU nach dv mal dv. Der erste Differentialquotient, dU nach dt, den haben wir gerade eben die ganze Zeit diskutiert. Der hat eine konkrete physikochemische Bedeutung. Das ist nämlich CV, Wärmekapazität bei konstantem Volumen. Auch der zweite partielle Differentialquotient, dU nach dv, hat eine konkrete physikalische Bedeutung. Wir nennen den Binnendruck. Es wird manchmal auch innerer Druck genannt, kürzen es durch das Formelzeichen Pi ab. Stellen dann noch ein kleines T als Index an, weil das ja für den Fall konstanter Temperatur gilt. Pi mit dem Index T. Dieses Pi mit dem Index T, also der Binnendruck oder innere Druck, ist ein Maß für den Zusammenhalt der Teilchen. Wenn wir uns beispielsweise den Fall angucken, Pi größer 0, dann heißt das, dieser partielle Differentialquotient dU nach dV ist größer 0. Das heißt also positiv. Was bedeutet, wenn eine Volumenzunahme erfolgt, dann steigt auch U, dann nimmt die innere Energie zu. Das heißt, das ist ungünstiger, wenn das Volumen zunimmt. Denn hohe Energie ist thermodynamisch immer ungünstig. Das bedeutet, es muss einen inneren Zusammenhalt, also so eine Art inneren Druck im System geben, der sich auf Anziehungskräfte zwischen den Teilchen zurückführen lässt. In diesem Fall können wir salopp sagen, die innere Energie findet das nicht gut, wenn wir das Volumen zunehmen lassen, weil es anziehende Kräfte zwischen den Teilchen gibt. Die Teilchen möchten gerne auf einer gewissen Distanz nah beieinander sein, durch die anziehenden Kräfte mediiert. Und wenn wir jetzt das Volumen vergrößern, also expandieren, dann arbeiten wir sozusagen gegen diese anziehenden Kräfte. Und das ist unvorteilhaft. Und deswegen steigt die innere Energie. Im umgekehrten Fall, wenn das Pi, also dU nach dV, kleiner 0 ist, also negativ, dann bedeutet das, U sinkt bei Volumenzunahme. Auch das muss sich wieder auf Teilchenwechselwirkungskräfte zurückführen lassen, in diesem Fall Abstoßungskräfte zwischen den Teilchen. Im letztgenannten Fall führen Abstoßungskräfte zwischen den Teilchen dazu, dass das System gut findet, wenn wir den Teilchenabstand erhöhen, weil das dann diese ungünstigen abstoßenden Kräfte abmildert sozusagen. Das heißt, Volumenzunahme, Expansion findet die Energie gut und sinkt dann. Diese beiden Fälle sind Ihnen als grüne und als blaue Kurve in Abbildung 1.19 visualisiert. Es ist noch ein dritter Fall darin visualisiert. Das ist die schwarze Linie in der Mitte. Das ist der Fall Pi gleich 0. Also dU nach dV ist gleich 0. In diesem Fall ist die innere Energie U unabhängig vom Volumen. In diesem Fall ist es dem System also egal, ob wir das Volumen vergrößern oder verkleinern. Das kann nur dann der Fall sein, wenn es keine Wechselwirkung zwischen den Teilchen gibt. Weder abstoßende Kräfte, die sich freuen, wenn wir das Volumen vergrößern, noch anziehende Kräfte, die das blöd finden, wenn wir das Volumen vergrößern. Und dieser Fall liegt vor im idealen Gas. Die innere Energie ist dann also für den Fall T konstant, also für isotherme Prozesse, volumenunabhängig mit dem Wert U ist gleich 3/2 nRT, wie wir das in Gleichung 75 uns klar gemacht haben. Kurze Fußnotennotiz noch zu diesem Binnendruck oder inneren Druck. In einem realen Gas, das beispielsweise durch das Van der Waals-Modell beschrieben wird, ist das anders. Hier gibt es Wechselwirkungen und deshalb ist der Binnendruck oder innere Druck dort ungleich 0, entweder größer oder kleiner 0, je nachdem, ob die anziehenden oder die abstoßenden Kräfte dominieren. Konkret nimmt Pi dort den W A durch V Querquadrat an. A ist der Van der Waals-Parameter A und V Querquadrat ist das Quadrat des molaren Volumens. Das heißt, der Binnendruck ist damit gleich dem Kohäsionsdruck, der durch genau diesen Term ausgedrückt wird, den wir im Kontext der Van der Waals-Gleichung diskutiert hatten. Für die besonders Interessierten unter Ihnen, das ist Ihnen im Skript nochmal mathematisch dargelegt, das sind die Gleichungen 83 bis 88. Wir müssen bei dieser Diskussion einen kleinen Vorgriff auf ein späteres Kapitel machen. Wir müssen uns mathematische Zusammenhänge heranziehen, die wir eigentlich erst später kriegen werden. Deswegen betrachten Sie das wirklich als weiterführenden Inhalt für die besonders Interessierten unter Ihnen. Mit dieser Identität, dass dU nach dT CV ist und dU nach dV Pi ist, können wir das totale Differential der inneren Energie, das wir erstmal rein mathematisch in Gleichung 77 hingeschrieben haben, in so eine Art physikochemische Form überführen. Das ist Ihnen in Gleichung 78 im Skript dargelegt. Nochmal kurz zu diesem Binnendruck. Die praktische Bedeutung des Binnendrucks wird ganz gut durch den sogenannten Joule'schen Versuch veranschaulicht. Wir stellen uns ein reales Gas vor, das befindet sich in einem Kolben unter einem bestimmten Druck und wird dann in ein umgebendes Vakuum expandiert. Mit einem solchen Vakuum kann weder Wärme noch Arbeit ausgetauscht werden, das heißt, die Änderung der inneren Energie dieses Gases ist bei dieser Expansion gemäß ersten Hauptsatz der Thermodynamik 0. Delta U, was ja als Q plus W definiert ist, ist gleich 0. Das bedeutet, dass im Falle eines positiven Pi, also der Fall, wo die anziehenden Kräfte dominieren, die Temperatur sinken muss. Denn wenn Delta U gleich 0 sein muss und Delta U sich aus Q plus W konstituiert, dann muss Q genau gleich minus W sein. Q haben wir gerade als CVdT kennengelernt. W ist jetzt hier Pi dV und das eine muss jetzt gleich minus dem anderen sein, damit sich das gegenseitig aufhebt. Und das bedeutet, Pi dV muss gleich minus CVdT sein. Wenn also Pi positiv ist, bedeutet das, dT muss negativ sein. Es kommt also zu einer Temperaturverringerung beim Expandieren. Wieder ist das jetzt erstmal ein Inhalt, der uns erstmal rein mathematisch klar geworden ist. Aber auch das können wir mit einem physikochemischen konzeptuellen Bild in Einklang bringen. Wenn wir es mit einem realen Gas zu tun haben, in dem Pi größer 0 ist, also sprich in dem die anziehenden Kräfte dominieren, dann müssen wir beim Expandieren Arbeit gegen diese anziehenden Kräfte leisten. Wir müssen sozusagen, damit wir den Teilchenabstand erhöhen, die potenzielle Energie dieser Teilchen erhöhen. Diese Energie muss irgendwo herkommen und wenn von außen keine Wärme zugeführt wird, dann kann die nur von innen kommen, also aus der kinetischen Energie der Teilchen. Die Erhöhung des Teilchenabstands und damit Erhöhung der potenziellen Energie der Teilchen geht also auf Kosten der Teilchenbewegung, also der kinetischen Energie der Teilchen, und die hatten wir mit Temperatur in Zusammenhang gebracht. Demgemäß sinkt die Temperatur des Gases. Wir werden auf dieses Prinzip ganz am Ende der heutigen Lerneinheit noch zurückkommen, wenn wir uns mit dem sogenannten Joule-Thomson-Effekt beschäftigen. Was wir bis hier jetzt schon gesehen haben, ist genau das, was eingangs erwähnt wurde. Wir haben uns an mehreren Stellen einfach mal die Mathematik zunutze gemacht. Wir haben auf rein mathematischem Wege Zusammenhänge abgeleitet und uns die dann konzeptuell klar gemacht. Das funktioniert ja ganz gut und jetzt sind wir gerade schön warm. Lassen wir uns mal weiter dabei bleiben. Die innere Energie ist als totales Differential darstellbar. In rein mathematischer Schreibweise sozusagen ist es Gleichung 77 und in physikochemischer, also mit Bedeutung behafteter Schreibweise ist es Gleichung 78. Totale Differentiale erfüllen ein paar mathematische Bedingungen. Die haben ein paar mathematische Eigenschaften. Das ist Ihnen auch im Skript dargelegt als Gleichung römisch 1 bis römisch 4. Wenn wir diese Eigenschaften anwenden auf die Form des totalen Differentials der inneren Energie, können wir dadurch eine neue physikalische Größe ableiten, nämlich dU nach dt, also die Ableitung von U nach t, jetzt nicht bei konstantem Volumen, sondern bei konstantem Druck. Das ist Ihnen in Gleichung 79 im Skript hingeschrieben. dU nach dt ist gleich der Binnendruck Pi mal dV nach dt plus CV. Pi und CV kennen wir schon, für diese beiden Parameter kennen wir schon eine konkrete physikochemische Bedeutung. Und auch dV nach dt ist relativ leicht einsichtig, dass es eine konkrete Bedeutung hat. Dieser Differentialquotient drückt uns aus, wie ändert sich das Volumen mit der Temperatur. Das ist also so eine Art Ausdehnungskoeffizient. Die Definition des thermischen Ausdehnungskoeffizienten lautet quasi genau so. Den kürzen wir gemeinhin mit dem Buchstaben Alpha ab und Alpha ist definiert als dV nach dt, also genau dieser Differentialquotient, normiert auf das Volumen, also mal 1 durch V. Das ist Ihnen in Gleichung 80 im Skript dargelegt. Kurz, um das mit ein bisschen Bedeutung zu füllen, wenn wir das beispielsweise mal für ein ideales Gas ausrechnen, dann müssen wir da also die ideale Gasgleichung nach V umstellen, also V ist gleich nRT durch P, und das nach T ableiten und dann nochmal auf V normieren. Was da rauskommt, ist Alpha ist gleich nR durch PV. Wir können in dieser Gleichung das PV im Nenner wieder durch das ideale Gasgesetz substituieren und dann steht da Alpha ist gleich nR durch nRT, also sprich Alpha ist gleich 1 durch T. Das ist Gleichung 81 im Skript. Das heißt, ein Gas dehnt sich mit T aus, relativ betrachtet aber umso weniger, je höher schon dessen Temperatur ist. Absolut betrachtet dehnt sich das Gas natürlich linear mit der Temperatur aus, siehe Gay-Lussac'sches Gesetz. Wenn wir jetzt Gleichung 79 und Gleichung 80 zusammentun, folgt damit Gleichung 82, dU nach dT bei Konstant P ist Pi mal Alpha mal V plus CV. Also lauter physikochemische Parameter, die eine konkrete Bedeutung haben. Pi ist der Binnendruck, Alpha ist der thermische Ausdehnungskoeffizient, V ist das Volumen und CV ist die Volumenkonstante Wärmekapazität. Das heißt, wir können uns diesen partiellen Differentialquotienten dU nach dT bei Konstant P, der uns jetzt erstmal so nicht zugänglich ist intuitiv, auf diese Art und Weise zugänglich machen. Der hat keine eindeutige physikochemische Bedeutung, die wir mit einem Satz erklären können, sondern ist vielmehr eine Verkettung von lauter Parametern, die dann eine einfache physikochemische Bedeutung haben. Wir wären auf diese Verkettung und damit die Bedeutung von dU nach dT, aber ich würde sagen, niemals so durch physikochemisches Nachdenken gekommen. Was uns dabei geholfen hat, ist die Mathematik. Nachdem wir uns jetzt die innere Energie vorgenommen haben, tun wir das gleiche mal für die Enthalpie. Die Enthalpie H, die im Wesentlichen eine Funktion von P und T ist, können wir als totales Differential hinschreiben, wie das in Gleichung 89 im Skript getan ist. dH ist gleich dH nach dT mal dT plus dH nach dP mal dP. Den ersten partiellen Differentialquotienten in dieser Gleichung dH nach dT bei Konstant P, den kennen wir schon, das ist Cp, also Wärmekapazität bei konstantem Druck. Und wieder, wie eben gerade, können wir für den komplementären Fall mit V-Konstant, also dH nach dT bei Konstant V, ableiten, dass das 1 minus Alpha mal μ durch Kappa mal Cp ist. Das ist hier in den Gleichung 90 hingeschrieben. Hierbei ist das Kappa die sogenannte isotherme Kompressibilität. Die ist definiert als dV nach dP normiert auf V mit einem Minus noch davor. Das ist also ein Maß dafür, wie stark ändert sich das Volumen, wenn der Druck sich ändert. Also wie leicht oder schwer lässt sich ein Gas komprimieren. Auch da können wir uns den Wert mal für ein ideales Gas klar machen. Das ist in den Gleichung 92 im Skript hingeschrieben. Das ist 1 durch P. Das heißt, ein Gas wird relativ betrachtet immer schwerer zu komprimieren, je größer das P schon ist. Die absolute Änderung des Volumens skaliert mit dem Druck sogar quadratisch in Form von minus 1 durch P². Mit dieser Größe Kappa können wir jetzt noch eine weitere Generalisierung vornehmen. Wir können nämlich die zu Beginn dieser Lehreinheit gefundene Identität Cp minus Cv ist n mal r generalisieren zu Cp minus Cv ist Alpha Quadrat mal T mal V durch Kappa. Das ist eine etwas längere Herleitung, die wollen wir an dieser Stelle nicht im Detail besprechen. In dem Buch von Atkins finden Sie die beispielsweise im Detail dargelegt. Diese Identität ist jetzt generell, die gilt nicht nur für Gase und schon gar nicht nur für ideale Gase. Für ideale Gase können wir sie dann leicht vereinfachen. Da haben wir ja gerade gesehen, ist Alpha gleich 1 durch T und Kappa gleich 1 durch P. Und wenn wir das jetzt einsetzen in dieses Alpha Quadrat mal T mal V durch Kappa, dann wird daraus P mal V durch T und das ist nach idealem Gasgesetz N mal R. Also da haben wir dann wieder unsere Ursprungsidentität, Cp minus Cv ist N mal R. Aber mit dieser komplizierteren Form, Cp minus Cv ist gleich Alpha Quadrat mal T mal V durch Kappa, da haben wir jetzt wirklich was Generelles, was für alle möglichen Stoffzustände gilt. Nicht nur für ideale Gase, noch nicht mal nur für reale Gase, sondern auch für kondensierte Phasen. Und damit können wir uns klar machen, dass Flüssigkeiten und Feststoffe, also eben solche kondensierten Phasen, oft Wärmekapazitäten Cp und Cv haben, die sehr ähnlich zueinander sind. Das können wir wie folgt verstehen. Solche kondensierten Phasen, also Flüssigkeiten und Feststoffe, haben oft sehr kleine thermische Ausdehnungskoeffizienten und isotherme Kompressibilitäten. Also die sind sowohl schwer auszudehnen als auch schwer zu komprimieren. Das muss jetzt erstmal nicht heißen, dass auch deren Verhältnis klein ist, aber das Verhältnis, wie wir es hier diskutieren, ist eins, wo der Ausdehnungskoeffizient Alpha im Zähler des Bruches quadratisch auftritt, die Kompressibilität Kappa im Nenner des Bruches aber nur linear. Und so ist das dann doch auch insgesamt ein kleines Verhältnis. Und nach der Identität, die wir hier jetzt diskutieren, bedeutet das, dass der Unterschied Cp minus Cv dann eben klein ist. Oder anders gesagt, Cp ist ungefähr gleich Cv bei kondensierten Phasen. Zum Beispiel für flüssiges Wasser sind die molaren Werte der Wärmekapazitäten Cp 75,3 Joule pro Mol pro Kelvin und Cv ist 74,8 Joule pro Mol pro Kelvin. Also eben sehr ähnlich. Wir hatten das ja vorhin so um Minute 23 dieses Streams herum schon mal kurz angesprochen, als wir die Dulong-Petitsche Regel diskutiert hatten. Da haben wir in einem Nebensatz schon gesagt, für Feststoffe, wo eben diese Regel gilt, ist Cp quasi gleich Cv. Da gibt es keinen Unterschied in der Größenordnung R zwischen Cp und Cv, wie das eben für Gase der Fall ist. Der andere neue Koeffizient, den wir noch nicht kennen, in Gleichung 90, ist das μ. μ ist der sogenannte Joule-Thomson-Koeffizient, die Änderung der Temperatur mit dem Druck, gemäß Gleichung 93. Dieser Koeffizient führt uns auf den ebenso benannten Joule-Thomson-Effekt hin, der nicht nur für das rein konzeptuelle Verständnis der Thermodynamik von großer Relevanz ist, sondern auch eine wirklich große praktische Relevanz hat, wie wir in ein paar Minuten sehen werden. Wir haben vorhin schon erwähnt, dass die Expansion eines idealen Gases mit Pi gleich 0 einhergeht. Wir haben keine Wechselwirkungen zwischen den Teilchen und deswegen gibt es auch keine Temperatureffekte, also keine kalorischen Effekte. Wir müssen ja weder gegen anziehende Wechselwirkung anarbeiten, wenn wir das expandieren, noch gewinnen wir dadurch irgendwas, weil sich abstoßende Wechselwirkungen dann wohler fühlen. Und so ändert sich nicht die innere Energie und damit auch nicht die Temperatur des idealen Gases beim Expandieren oder Komprimieren. Beim realen Gas ist das umgekehrt. Wie wir vorhin schon gesagt haben, kostet Expansion Energie, denn bei der Expansion erhöhen wir den Teilchenabstand. Wir erhöhen also gemäß Lennard-Jones-Potenzial die potenzielle Energie der Teilchen. Wir bringen die aus ihrer Komfortzone in der Mulde des Lennard-Jones-Potenzials heraus zu größeren Abständen, erhöhen dadurch die potenzielle Energie. Das muss irgendwo herkommen und das kann, wenn wir keine Wärme von außen hinzuführen, nur aus der kinetischen Energie der Teilchen herrühren, die demgemäß kleiner wird. Das heißt, der Teilchenbewegungszustand wird geringer und das bedeutet, die Temperatur sinkt. Im umgekehrten Fall ist es übrigens völlig analog. Wenn wir repulsive Wechselwirkungen zwischen den Teilchen haben, die dominieren, dann ist es energetisch günstiger, wenn wir die auf höhere Abstände bringen. Das heißt, die potenzielle Energie sinkt dann sogar beim Expandieren. Und da die Gesamtenergie konstant bleiben muss, muss die Abnahme der potenziellen Energie gleichsam zu einer Zunahme der kinetischen Energie führen, also zu einer Zunahme des Bewegungszustands der Teilchen, dementsprechend zu einer Zunahme der Temperatur. Das heißt, ein reales Gas wird kälter oder wärmer, je nachdem, ob in ihm die anziehenden oder abstoßenden Wechselwirkungen dominieren, wenn wir es expandieren. Diesen Effekt nennen wir Joule-Thomson-Effekt. Und den wollen wir jetzt mal quantitativ diskutieren. Eine Skizze eines zugrunde liegenden Versuchsaufbaus ist Ihnen in Gleichung 1.20 im Skript dargestellt. Wir betrachten ein System, das aus zwei Kammern besteht, das ist thermisch nach außen hin isoliert und verfügt über zwei bewegliche Stempel, sodass wir das Volumen der beiden Kammern ändern können. In der linken Kammer haben wir anfangs ein Gas mit hohem Druck vorliegen, beim variablen Ensemble P1 hoch T1 und V1. In der rechten Kammer haben wir anfangs ein Gas mit geringem Druck vorliegen, beim variablen Ensemble P2 niedrig, T2 und V2. Die beiden Kammern sind getrennt durch eine poröse Wand, durch eine Drossel, durch die die Teilchen durch Diffusion hindurch treten können. Würden wir das System jetzt so in Ruhe lassen, würde sich daher also der Druck über die Zeit ausgleichen. Aber wir sorgen jetzt dafür, dass das nicht passiert, indem wir die beiden Stempel so bewegen, wie das in Abbildung 1.20 skizziert ist, dass das P1 immer auf konstantem höheren Niveau gehalten wird als das ebenso konstant gehaltene P2. Das bedeutet, was sich dann während des Prozesses ändert, ist das Volumen der beiden Kammern. Das Volumen V1 nimmt ab, zum Beispiel bis hin zu 0. Das Volumen V2 nimmt im Gegenzug zu. Durch die thermische Isolierung des ganzen Systems ist es ein adiabatischer Prozess. Also Q ist gleich 0. Oder wenn wir es infinitesimal ausdrücken, Delta Q, wieder mit kleinem gekringelten Delta, ist gleich 0. Die Änderung der inneren Energie setzt sich also einzig und allein durch Arbeit zusammen. Wir können demgemäß Delta U berechnen, indem wir einfach W berechnen. Wie wir das tun können, haben wir in der letzten Lerneinheit gelernt. Das ist das Integral über PdV, von dem Anfangs- zum Endvolumen. Für den linken Teil des Systems ist das also minus das Integral von P1dV von V1 nach 0. Und für den rechten Teil des Systems ist das das Integral von 0 bis V2 von P2dV. Wenn wir diese Integrale lösen, erhalten wir als Arbeits- und demgemäß auch als Energiebilanz P1V1 minus P2V2. Das ist in den Gleichung 94 im Skript dargelegt. Da das ein adiabatisches System ist, entspricht dieses W auch gleich dem Delta U, oder wenn wir es infinitesimal differenziell ausdrücken, ist Delta W mit kleinem gekringelten Delta gleich DU. Das ist Gleichung 95 im Skript. Und dadurch folgt, dass die Änderung der inneren Energie Delta U, die ja U2 minus U1 ist, gleich W ist. Also gleich das eben hergeleitete P1V1 minus P2V2. Wenn wir diese Gleichung umstellen, dann können wir alle Variablen mit dem Index 2 auf eine Seite bringen und alle Variablen mit dem Index 1 auf eine Seite bringen. Und dann steht da U2 plus P2V2 ist gleich U1 plus P1V1. Und U plus PV, das ist ja nichts anderes als H. Das heißt, da steht H2 ist gleich H1. Oder, wenn wir es umstellen, H2 minus H1, also sprich Delta H, ist gleich 0. Wir haben es also mit einem Prozess zu tun, bei dem sich die Enthalpie nicht ändert. Diesen Prozess nennen wir isenthalpisch. Da steckt wieder das griechische iso drin, iso gleich, isoenthalpisch, gleiche Enthalpie. Und weil isoenthalpisch ein bisschen holprig klingt, nennen wir das isenthalpisch. Wenn sich die Enthalpie während dieses Prozesses nicht ändert, dann bedeutet das, dass die geleistete Druckvolumenarbeit beim Expandieren aus U stammen muss. Denn H ist ja gerade definiert als U plus PV und wenn H sich nicht ändern soll, PV sich aber sehr wohl ändert, es wird ja Arbeit geleistet, dann muss das durch das U kompensiert werden. Und das lässt sich dann seinerseits auf eine Temperaturänderung zurückführen. Wir haben auf diese Art und Weise jetzt also nochmal formell thermodynamisch begründet, was wir uns zuvor schon mit einem konzeptuellen Teilchenbild klargemacht hatten. Warum sich die Temperatur in diesem Prozess ändert. Konkret so, dass im Fall von Dominanz anziehender Wechselwirkungen die Temperatur sinkt. Und genauso umgekehrt im Fall von Dominanz abstoßender Wechselwirkungen die Temperatur steigt. Kurze Notiz noch, dieses Argument mit den Wechselwirkungen gilt für ein reales Gas. Für ein ideales Gas gilt P mal V ist gleich NRT ist gleich konstant. Das heißt, da wird keine Arbeit im Sinne von Delta PV beim Expandieren geleistet. Überdies gibt es auch keine Teilchenwechselwirkung im idealen Gas. Das heißt, Delta U ist gleich 0. Zusammen ist somit auch Delta H gleich 0. Bei einem realen Gas hingegen ändert sich gemäß des Joule-Thomson-Effekts beim Expandieren die Temperatur. Eine Messgröße, die uns das quantifiziert, wäre der partielle Differentialquotient dT nach dP, also wie stark ändert sich T mit P. Und diese Messgröße nennen wir Joule-Thomson-Koeffizient, μ. μ ist gleich dT nach dP bei Konstant H. Wenn dieser Wert größer 0 ist, also dT nach dP positiv ist, dann bedeutet das, beim Expandieren, also bei Druckabnahme, muss auch T kleiner werden. Also das Gas kühlt sich beim Expandieren ab. Dieser Fall liegt, wie wir uns das konzeptuell schon klar gemacht haben, vor, wenn attraktive, also anziehende Teilchenwechselwirkungen dominieren. Umgekehrt, wenn μ kleiner 0 ist, also einen negativen Wert hat, dann bedeutet das, bei Verringerung von P, also sprich beim Expandieren, erhöht sich T. Also das Gas wird wärmer. Diesen Fall haben wir vorliegen, wie wir uns auch schon konzeptuell klar gemacht haben, bei Dominanz abstoßender Teilchenwechselwirkungen. Das heißt, das μ, der Joule-Thomson-Koeffizient, spiegelt daher das Zusammenspiel zwischen attraktiven und repulsiven, also zwischen anziehenden und abstoßenden Wechselwirkungen wider. Für ein Gas, das durch die van der Waals-Gleichung beschrieben wird, ist er daher gemäß Gleichung 96 wiedergegeben. In dieser Gleichung finden sich die van der Waals-Parameter A und B wieder, die ja genau eben die anziehenden und die abstoßenden Teilchenwechselwirkungen quantifizieren. Gemäß Gleichung 96 ist μ temperaturabhängig. Wir können diese Gleichung jetzt mal 0 setzen und nach T umstellen. Was dabei rauskommt, ist die Temperatur, bei der der Joule-Thomson-Koeffizient 0 wird. Das ist in den Gleichung 97 im Skript hingeschrieben. Bei dieser Temperatur, wo er 0 wird, wechselt er sein Vorzeichen von Minus nach Plus oder umgekehrt. Wir nennen diese Temperatur daher auch die Inversionstemperatur. Bei Temperaturen kleiner der Inversionstemperatur ist μ positiv. Dann haben wir den Fall vorliegen, dass das Gas sich beim Expandieren abkühlt. Genau hierauf basierend lassen sich Gase durch den Joule-Thomson-Effekt verflüssigen. Wenn wir ein Joule-Thomson-Experiment durchführen bei Temperaturen kleiner als der Inversionstemperatur, dann kühlt sich das Gas einfach nur durch Expandieren weiter ab. Und das können wir so weit führen, dass wir unterhalb des Kondensationspunktes des Gases kommen und das Gas sich dadurch verflüssigt. Das liegt dem sogenannten Linde-Verfahren zur Gaskühlung und Gasverflüssigung zugrunde. Hier haben wir also die praktische Anwendungsrelevanz des Joule-Thomson-Effekts. Wir haben uns mit dem Joule-Thomson-Experiment damit ein sehr praxisrelevantes Beispiel für ein adiabatisches Experiment angeschaut. Wir wollen diesen Faden noch ein Stück weit weiterverfolgen und uns die Frage stellen, welche Volumenarbeit leistet eigentlich ein thermisch isoliertes, also ein adiabatisches System? Wir haben das in der vorherigen Lehreinheit ja schon mal berechnet für den isothermen Fall, konkret für seine zwei Varianten reversibler und irreversibler Prozessführung, und wollen das jetzt eben auch mal für den adiabatischen Fall tun. Beides sind übrigens Grenzfälle in technisch relevanten Systemen, wie zum Beispiel einem Motor. Der isotherme Grenzfall wäre der, wenn wir Abwärme in so einer Maschine vollständig abführen. Der adiabatische Grenzfall wäre derer, wenn wir Abwärme genau nicht vollständig abführen, nämlich gar nicht abführen, weil das zum Beispiel technisch gar nicht geht. Beides ist technisch relevant und kommt häufig vor und deswegen sind beide Fälle wichtig zu kennen. Den Isothermfall in der reversiblen und irreversiblen Variante kennen wir aus der letzten Lehreinheit schon. Jetzt wollen wir uns mal den adiabatischen Fall noch klar machen. Als Ansatz dafür schreiben wir uns den ersten Hauptsatz der Thermodynamik in Gleichung 98 in einer etwas umgeformten Variante hin, nämlich nach Q umgestellt. Delta Q, Delta wieder mit einem kleinen Kringeldelta, ist gleich dU minus Delta W und auch W wieder mit kleinem Kringeldelta. Die Größen dU und Delta W kennen wir jetzt schon, die können wir physikochemisch auch ausdrücken durch CVdT für das U und PdV für das minus W. Letzteren Term, PdV, können wir gemäß des idealen Gasgesetzes weiter substituieren und dann wird daraus Gleichung 99. Delta Q ist dann CVdT plus NRT durch VdV und das muss ja jetzt gleich 0 sein. Es geht uns ja um einen adiabatischen Fall, wo Q gleich 0 ist. Wir können diese Gleichung jetzt noch durch CV mal T dividieren und erhalten dadurch eine Variantenform, die als Gleichung 100 im Skript denotiert ist. 1 durch DdT plus NR durch CV mal 1 durch VdV ist gleich 0. Diesen Faktor NR durch CV, den können wir auch noch weiter verklausulieren, indem wir uns die Identität klar machen, CP minus CV ist gleich NR, was wir ganz am Anfang dieser Lehreinheit kennengelernt haben. Und demgemäß können wir in Gleichung 101 schreiben, dass dieser Faktor nr durch cv gleich cp minus cv durch v ist. Oder, wenn Sie wollen, cp durch cv minus 1. Wir definieren nun für das Weiterfolgende das Verhältnis aus cp nach cv als sogenannten Adiabatenindex Gamma. Damit können wir Gleichung 100 in eine alternative Form gemäß Gleichung 102 schreiben. 1 durch TdT plus Gamma minus 1 mal 1 durch VdV ist gleich 0. Wenn wir diese Gleichung integrieren, dann haben wir da die Summe aus zwei Integralen stehen, das Integral 1 durch TdT und das Integral 1 durch VdV. Was ist das? Wer erinnert sich an die Mathestunde? LnT oder LnV, genau. Das heißt, wir erhalten dann die integrierte Form der Gleichung LnT plus Gamma minus 1 mal LnV ist das Integral von 0 und das Integral von 0 ist eine Konstante. Also LnT plus Gamma minus 1 mal LnV ist gleich konstant. Gemäß den Rechenregeln für Logarithmen können wir das auch zusammenfassen und schreiben, ln von t mal v hoch Gamma minus 1 ist konstant. Oder wenn wir e hoch das Ganze machen, dann wird daraus die Form t mal v hoch Gamma minus 1 ist konstant. Gleichung 103 in unserem Skript. Wenn wir das t in dieser Gleichung durch das ideale Gasgesetz ersetzen, wird daraus Gleichung 104. P mal v durch nr mal v hoch Gamma minus 1 ist konstant. Wir können das n mal r jetzt auf die rechte Seite, die konstante Seite der Gleichung, mit rüberziehen und dann wird daraus eine Variantenform von Gleichung 104, p mal v hoch Gamma ist konstant. Das ist sozusagen das Gay-Lussac'sche Gesetz für adiabatische Prozesse. Das Gay-Lussac'sche Gesetz war ja einfach p mal v gleich konstant. Für adiabatische Prozesse hat das jetzt eine Variantenform p mal v hoch Gamma ist konstant, wobei das Gamma der Adiabatenindex cp durch cv ist. Was hat denn der für Zahlenwerte? Ist der größer oder kleiner als 1? Na, der ist größer als 1, denn Gamma soll ja cp durch cv sein und wie wir eingangs gelernt haben, ist cp größer als cv, nämlich konkret um den Summanden n mal r. Das bedeutet, der Exponent in dieser adiabatischen Gay-Lussac-Gleichungsform ist größer 1. Und damit sind Adiabaten in einem PV-Diagramm steiler als die Gay-Lussac-Isothermen. Das ist Ihnen in Abbildung 1.21 im Skript visualisiert. Die Adiabate, grün gezeichnet, hat eine steilere Steigung als die blau gezeichnete Isotherme. Denn in der Adiabaten ist p proportional zu 1 durch v hoch Gamma, Gamma eine Zahl größer 1. Gemäß der Isothermen ist p proportional nur in Anführungszeichen zu 1 durch v. Auch das ist wieder ein Zusammenhang, auf den wir jetzt erstmal rein mathematisch gekommen sind, aber auch den können wir uns wieder konzeptuell klar machen. Bei einer Isothermenexpansion, also die blaue Linie in Abbildung 1.21, fließt die Arbeit, die wir gegen den Druck beim Expandieren leisten müssten, von außen in Form von Wärme in das System hinein. Damit bleibt die Temperatur konstant. Bei einer adiabatischen Expansion ist es nicht möglich, weil es ja adiabatisch ist. Das heißt, wir können keine Wärme von außen zuführen. Das heißt, die Arbeit, die wir gegen den Außendruck aufbringen müssen, muss aus dem System selber kommen. Und das kann wiederum nur durch Verringerung der kinetischen Energie der Teilchen erfolgen. Das heißt, dadurch nimmt die Temperatur ab. Dadurch ist die Druckabnahme im System stärker als im Isothermfall, weil das Gas jetzt nicht nur mehr Volumen hat, wenn wir es expandieren, sondern auch kälter ist. Und das gilt schon für ein ideales Gas. Bei realen Gasen kommt noch ein weiterer Einflussfaktor hinzu. Denn hier erfordert die Expansion jetzt nicht nur Arbeit gegen den äußeren Druck, sondern auch Arbeit gegen den inneren Druck, also gegen die anziehenden Wechselwirkungen zwischen den Teilchen. Und die damit einhergehende Erhöhung der potenziellen Energie geht nochmal auf Kosten der kinetischen Energie der Teilchen. Kinetische Energie der Teilchen wird also doppelt verringert. Einerseits dadurch, weil daraus die Energie gewonnen werden muss, die als Arbeit gegen den äußeren Druck benötigt wird, und weil dadurch auch die Energie gewonnen werden muss, die als Arbeit gegen den inneren Druck, also gegen die anziehenden Teilchenwechselwirkung geleistet werden muss. Diese Adiabatengleichung, also das Gay-Lussac'sche Gesetz für Adiabaten sozusagen, wird uns in unserer 10. Lehreinheit sehr wichtig werden, wenn wir Wärmekraftmaschinen diskutieren. Also technische Vorrichtungen, die das Ziel haben, Wärme in Arbeit zu transformieren, bei denen adiabatische Teilschritte eine wichtige Rolle spielen. Und um das durchbilanzieren zu können, also um konkret die Arbeit berechnen zu können, müssen wir über PV integrieren. Und wenn das ein adiabatischer Teilschritt ist, dann ist das eine adiabatische Kurvenabschnitt, über den wir dann integrieren müssen. Und dafür brauchen wir die Adiabatengleichung. Damit sind wir am Ende der heutigen Lerneinheit angelangt. Was wir heute getan haben, ist, wir haben uns zunutze gemacht, dass U und H, also die innere Energie und ihre für die Chemie wichtige Schwesterfunktion, die Enthalpie, Zustandsfunktionen sind, also als totale Differentiale darstellbar sind. Und dadurch haben wir über die partiellen Differentialquotienten, die in diesen vollständigen Differentialen auftauchen, weitere, zunächst mathematische Einsichten gewonnen, die wir uns dann auch physikochemisch konzeptualisieren konnten. Dabei sind wir auf zwei konkrete technische Prozesse gestoßen, die in der technischen Thermodynamik große Relevanz haben. Das Linde-Verfahren zur Gaskühlung und Verflüssigung und adiabatisch arbeitende Wärmekraftmaschinen. Für uns als Chemikerinnen und Chemiker ist natürlich noch spannender, welche thermodynamischen Zusammenhänge und Aspekte für chemische Reaktionen wichtig sind. Dies soll in der nächsten Lerneinheit auf dem Programm stehen.